Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen heute Morgen, Jakobus Kapitel 1, und ich lese uns die Verse, lass mich mal gerade schauen, ab Vers 5 bis Vers 8. Jakobus 1, Verse 5 bis 8. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Soweit das Wort Gottes. Und wir wollen heute weitermachen, wo wir stehen geblieben sind in unserem Studium des Jakobusbriefes. Ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir in den letzten paar Predigten gesagt haben. Der Jakobusbrief ist an Jesus glaubende Juden geschrieben. Und diese standen aufgrund ihres Glaubens an Jesus als den Messias in der Verfolgung. Und der Verfolgung zu entkommen, haben sie Jerusalem verlassen müssen. Das heißt, sie lebten in der Zerstreuung irgendwo in dem Römischen Reich. Das ist, was es meint, die Zerstreuten, ja, in unserem Text. Das sind die Juden, die aus Jerusalem vertrieben worden sind, gläubige Juden, die aus Jerusalem vertrieben worden sind. Und ich kann mir vorstellen, ihr Lieben, dass genau das einer der Umstände gewesen ist, der diese zerstreuten gläubigen Juden besonders bedrückt hat. Es bedrückte sie, dass sie als Juden nicht mehr in Jerusalem leben konnten. Jerusalem ist ja der Heiligen Schrift nach, der Bibel nach, das Zentrum der Welt. Hesekiel Kapitel 5, Vers 5 sagt, so spricht der Herr, Jehova. Dieses Jerusalem, inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. Die wortwörtliche Übersetzung, ich habe mal nachgeguckt, heißt, ich habe Jerusalem in das Zentrum der Nationen und der Erde gesetzt. Jerusalem ist der Mittelpunkt dieser Erde, der Heiligen Schrift nach. Und Jerusalem hat natürlich auch einen besonderen Platz in der Heilsgeschichte Gottes und im Herzen eines jeden Juden. Schließlich ist das die Stadt, von der aus seiner Zeit der Messias als König der Könige regieren wird über die ganze Welt. Die Stadt Jerusalem, ungefähr 700 Mal wird sie in der Bibel erwähnt, war und ist immer noch sehr bedeutend für die Juden. Und das ist es, warum zum Beispiel nach jedem Passafest die Juden sich folgendermaßen Mut gemacht haben oder auch gegrüßt haben. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Die haben gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Nach jedem Passamal, nächstes Jahr in Jerusalem. Und damit bringen sie ihre Hoffnung, ja, zutage, dass sie irgendwann einmal in Jerusalem genau das tun können. Und das ist es ja auch, warum sehr viele Juden heute zum Beispiel, wenn sie sterben, irgendwo in dieser Welt, versuchen, dass ihre Leiber dann nach Israel gebracht werden, um dort beerdigt zu werden. Und diejenigen, die es sich leisten können, die lassen sich, wisst ihr wo, beerdigen? Auf dem Ölberg. Ist eine sehr teure Angelegenheit, aber manche haben genug Geld, um das eben zu tun. Sie lassen sich auf dem Ölberg begraben und wisst ihr auch warum? Ihr wisst das. Wo wird der Messias als allererstes kommen? Auf den Ölberg. Und das Verständnis der Juden ist, sie wollen dann zuerst, als Erste den Messias sehen. Ja? Dem Talmud nach, nun, der Talmud wird auch die mündliche Tora genannt. Tora, das sind ja die fünf Bücher Mose, das ist die schriftliche Tora. Der Talmud, die Juden sagen, das ist die mündliche Tora, genauso wichtig für sie. Der Talmud sagt interessanterweise, dass alle Juden seiner Zeit, auch die gestorben sind außerhalb Israel seiner Zeit, wenn der Messias kommt am Ende der Tage, dass sie auferweckt werden und dann, dass sie in unterirdischen Tunneln nach Israel kommen werden. Ja, hört sich sehr interessant an, aber wie auch immer, das ist, was der Talmud sagt und das ist, was die, die gläubigen Juden glauben und sie nennen das Gilgul Machilot. Gilgul Machilot und wörtlich heißt das das Rollen in den Tunneln. Ja, ich erzähle euch nicht ein Märchen, sondern was in dem mündlichen Talmud, also im Talmud steht. Gilgul Machilot, das Rollen in den Tunnel. Und die Rabbis, die Lehrer sagen, dieses Rollen spricht davon, dass es eine beschwerliche Reise sein wird für die, die dann in diesen Tunnel nach Jerusalem reisen werden. Und um das zu vermeiden, deshalb bringen, lassen sich die Juden nach Jerusalem oder nach Israel bringen, um dort beerdigt zu werden. So, ich kann mir vorstellen, dass die vertriebenen Judenchristen, an die Jakobus geschrieben hat, an die der Jakobusbrief auch gerichtet ist, die ja auf das immanente Kommen des Messias gewartet haben. Sie lebten in dieser Hoffnung, dass Messias noch zu ihrer Lebenszeit kommt. Sie waren enttäuscht, sie waren verwirrt, was mit ihnen eigentlich passiert ist, dass die aus Jerusalem nun vertrieben worden sind aufgrund ihres Glaubens. Und diese Gruppe von Christen, die etwas entmutigt gewesen sind und die zweifelten, an sie schreibt der Jakobus. Und schon ganz am Anfang formuliert er unter der Leitung des Geistes Gottes vier Befehle in dem ersten Abschnitt seines Briefes. Ja. Der erste Befehl an die gläubigen Juden war dieser: Achtet es für pure Freude oder lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Darüber haben wir gesprochen. Der zweite Befehl lautet, dass sie, die Gläubigen, in ihrer Prüfung, in ihrer Anfechtung um Weisheit bitten sollen angesichts derselben. Das heißt, sie sollen Gott darum bitten, dass er sie lehrt, welchen Nutzen eigentlich diese Anfechtung oder Prüfung in ihrem Leben hat. Und das kommt ja aus einem bestimmten Verständnis eines gläubigen Menschen, dass nichts Zufall ist, oder? Wenn wir Kinder Gottes sind, hält er uns in seine Hand und die Dinge, die auf uns zuströmen, die kommen, die müssen erst bei Gott vorbei. Und das meint, dass auch diese Anfechtung und Prüfung eine bestimmte Absicht haben. Gott hat eine bestimmte Absicht in denselben. Und wir müssen die Weisheit um die Weisheit bitten, das zu erkennen. Was Gott mit uns vorhat, was seine Absicht ist, was er möchte, ja, dass wir lernen in diesen Anfechtungen. Der dritte Befehl lautet, dass sie im Glauben beten sollen, also im vollen Vertrauen an Gott. Und das haben wir auch schon in der letzten Predigt angeschaut, was es denn bedeutet, zu glauben. Und hier, heute Morgen, kommen wir zu dem vierten Befehl, den Gott durch Jakobus an die Gläubigen weitergibt. Wir lesen in Vers 6, er bittet aber im Glauben. Das zweite ist, er zweifle nicht. Das müssen wir auseinanderhalten. Zweifle nicht. Und dann sagt er, denn wer zweifelt, er gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Und genau diesen Befehl, nicht zu zweifeln, wollen wir heute gemeinsam studieren. Und ich will etwas über das biblische Verständnis des Zweifels und des Zweiflers heute sagen. Ich habe es in der letzten Predigt schon bemerkt, erwähnt, dass interessanterweise Jakobus viel mehr Platz in seinem Brief gebraucht, über den Zweifel zu sprechen und den Zweifler als solchen, als über den Glauben. Ja? Und deshalb will ich auch nicht zu schnell darüber hinweggehen und sagen oder denken in dem Gedanken, oh, wir wissen, was das bedeutet, zu zweifeln, sondern ich möchte das ein bisschen für uns unterstreichen und auch etwas dazu sagen, was die Bibel über den Zweifel sagt. Es war wichtig für die damals lebenden Gläubigen gewesen, zu verstehen, dass Zweifel eigentlich nicht gut ist, dass das Wort Gottes immer wieder und auch hier in Jakobus besonders herausfordert, nicht zu zweifeln, und es ist auch wichtig für uns, genauso dieses Wort zu hören, den Befehl Gottes zu hören, nicht zu zweifeln. Und das Erste, was wir sehen in unserem Text, ja, im Zusammenhang des vierten Befehls, ist die klare Aussage, dass das Gebet der angefochtenen Christen um Weisheit nicht im Zweifel Gott gegenüber dargebracht werden soll. Also der Befehl ist, zweifelt nicht. Befehl ist unmissverständlich, das ist nicht ein Vorschlag, es ist ein Befehl Gottes, und wir verstehen auch, dass dieser Befehl an Gläubige sich richtet, nicht an Ungläubige, sondern gläubige Menschen. Warum betone ich das besonders für uns? Ich tue es deshalb, weil ich etwas sehr Interessantes festgestellt habe in meiner Vorbereitung dieser Predigt. Manche Bibellehrer und Prediger heute sagen, dass in dem Zweifel der Mensch des Glaubens seinen Glauben durchdenkt und dann ihn auch besser verteidigen kann gegenüber den Ungläubigen. Sie meinen also, viele Bibellehrer meinen, dass Zweifeln an sich nicht schlecht ist, sondern etwas Gutes und Gesundes für den Glauben. Lass mich noch ein bisschen weiter ausholen. Eins wird uns sehr schnell bewusst, wenn wir die Schrift lesen. Es wird uns bewusst, dass so ziemlich alle Heiligen des Alten und auch des Neuen Testaments hier und da mal gezweifelt haben. Ja? Adam und Eva zweifelten an dem, was Gott ihnen sagte, verheißen hat. Sie glaubten dem Wort der Schlange mehr als dem, was Gott sagte. Sie zweifelten. Hiob zweifelte an der Gerechtigkeit und der Güte Gottes. Abraham und Sarah zweifelten, was ihnen im hohen Alter zugesagt war von Gott. Und so können wir weitermachen bis hin zu dem Petrus, der auf dem See plötzlich anfing zu zweifeln und zu sinken. Und das ist ein wunderbares Bild für einen Zweifler, der sinkende Petrus, der seine Blicke von Jesus abwendet, auf das Wasser schaut und nun plötzlich anfängt zu sinken. Und dann haben wir natürlich den zweifelnden Thomas und dann haben wir auch die Emmaus-Jünger, die gezweifelt haben. So jeder Gläubige, jeder Heilige hat irgend einmal gezweifelt, und mit uns ist es ähnlich. Ja, wir zweifeln hier und da. Ich hätte gerne jetzt eine Illustration erzählt von einem Pastor, den ich letzten Mittwoch, mit dem ich zusammengesessen habe und der mir ein Zeugnis weitergegeben hat über sein persönliches Erleben. Aber ich habe ihn nicht gefragt, ob ich das weitergeben darf. Deshalb werde ich das nicht tun. Ich werde es für einen anderen Zeitpunkt aufbewahren. So, aber wenn das auch die allgemeine Erfahrung ist der Gläubigen, dass man zweifelt, bedeutet das, dass es gut ist? Nein, das bedeutet es nicht. Es ist nicht gut, es ist nicht richtig. Sonst würde die Bibel nicht immer und immer wieder im Alten wie im Neuen Testament uns zurufen, als Menschen, die zu Gott gehören, was? Zweifelt nicht, zweifelt nicht, zweifelt nicht. Ich habe mir vorgenommen, letzte Woche, so viele Gläubige wie möglich auf ihren Zweifel anzusprechen. So, ich bin auf Leute zugegangen, habe mit ihnen ein Gespräch gehabt und dann habe ich irgendwann mal gesagt im Gespräch, wie ist es eigentlich mit dir? Zweifelst du in deinem Glauben? Die Menschen waren ein bisschen erschrocken, aber dann sagten sie, ja, also da gab es schon Momente, wo ich wirklich zweifle. Und dann habe ich mein persönliches Leben hinterfragt, zweifle ich eigentlich. Und im ersten Moment dachte ich, no, ich zweifle nicht. Und dann aber beim tieferen Nachdenken habe ich gedacht, ja doch, ich zweifle. Ich zweifle auch. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich bete für einen Mann. Fast jeden Morgen bete ich für ihn. Er ist zum Glauben gekommen und aufgrund seines Glaubens hat sich seine Frau von ihm trennen lassen mit dem Sohn. So, und ich bete natürlich für diesen Mann und ich bete auch dafür, dass Gott Gnade gibt und die Familie wieder zusammengeführt wird. Und ihr Lieben, das ist, was ich erlebe im Gebet. Ich bete für diesen Mann, ich bete für die Familie, also für die Frau und den Jungen. Und dann habe ich diesen Mann und die Frau und den Jungen in meinem geistigen Auge. Ich sehe sie. Und während ich für sie bete und bete, dass Gott die Familie wiederherstellt, sagt plötzlich mein Verstand, das ist unmöglich, dass das passiert. Das ist Zweifel. Stellt euch vor, im Gebet. Und ich habe mich erschrocken. Was ist Gott unmöglich? Ja? Mein Verstand sagt, es ist unmöglich. Welche Rolle spielt das? Was ist Gott unmöglich? Ich zweifle auch. Und das hat mich wirklich bis auf meine Knochen, mich hat das erschrocken. Welch ein furchtbarer Zweifler ich tatsächlich bin. Ist es gut, dass ich das tue, dass ich zweifle in meinem Gebet beten will? Nein, das ist überhaupt nicht gut. Aber schauen wir weiter in unserem Text, was dort gesagt wird. Wir lesen als nächstes, wie der Zweifler beschrieben wird. Ja, und das ist auch sehr wichtig, dass wir nicht so schnell darüber hinweggehen, sondern dass wir biblisch einmal nachdenken, was es bedeutet, was hier steht. Es steht geschrieben, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ich frage mich, ob Jakobus in diesem Moment, wo er geschrieben, diese Worte geschrieben hat, ob er den Petrus gesehen hat in seinem geistigen Auge. Er war ja nicht mit im Boot dabei gewesen, er war nicht einer der Jünger, er ist später zum Glauben gekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Apostel, dass die Jünger untereinander gerade auch über diese Dinge gesprochen haben, die sie erlebt haben. Und so hat er die Geschichte mit Petrus mit Sicherheit gehört, genauso wie wir sie auch kennen. Ja? Warum ist es wichtig, was wir hier lesen, wenn der Zweifler beschrieben wird in dieser Weise? Wir verstehen das sofort. Uns wird hier eine Person beschrieben, die unbeständig ist. Eine Person, die zweispältig oder zwiespältig? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, eine Person, die zweigeteilt ist. Und das andere negative Wort dafür ist das Wort schizophren. Sie hat einen gespaltenen Geist. Und in China wird für einen Zweifler ein Bild gebraucht von einem Menschen, der im unruhigen Wasser mit einem seiner Beine auf einem Boot steht und mit dem anderen Bein auf dem anderen Boot. Das ist genau das Bild, was wir ja auch in der Schrift haben. Ja, es spricht von einer Person, die wie eine Meereswoge vom Wind und Wetter hin und her getrieben wird. Es ist ein Bild der Unstabilität, der Unsicherheit. Und ihr Lieben, das ist doch nie gut für einen Christen, oder? Da können die Bibellehrer sagen, was die wollen. Unser himmlischer Vater will nicht, dass wir solche Menschen sind. Unstetig, unstabil und verunsichert. Er will das nicht. Und ihr Lieben, müssen wir denn den Glauben wirklich verteidigen? Das ist die andere Sache. Ihr braucht den Glauben nicht zu verteidigen in eurem persönlichen Leben. Ich habe das oft versucht, aber das ist unnötig. Ich erzähle nur einfach, was Gott tut. Und wie kann der andere mir dann widersprechen, der mich nicht kennt? Ich sage ihm nur, was Jesus in meinem Leben gemacht hat und der kann damit machen, was er will. Ich bete natürlich, dass es in sein Herz fällt und er überlegt, Mensch, wenn er das erlebt hat, ich möchte das auch. Wir brauchen den Glauben nicht zu verteidigen. Gott tut das schon. Wir müssen nur die Wahrheiten des Glaubens weitergeben. Am besten noch, wenn wir das Wort Gottes zitieren. Alles andere tut Gott. Der Heilige Geist tut es. Ein Mensch, der unstabil ist, der unsicher ist, ja, das ist nicht, was Gott für seine Kinder wünscht. Er möchte, dass wir das nicht sind, sondern dass wir vertrauend leben, dass wir stabil sind. Aber Gott weiß auch eben um das Problem des Zweifels. Ja? Und deshalb, wie gesagt, wird im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament immer wieder, ihr Leben nicht vorgeschlagen, sondern befohlen, zweifle nicht, zweifle nicht, zweifle nicht. Und deshalb lassen wir uns, ihr Lieben, lassen wir uns immer wieder ermahnen. Lassen wir uns immer wieder ermahnen durch das Wort Gottes, genau das nicht zu tun, zu zweifeln. Wir haben vor einiger Zeit ein Lied kennengelernt. Es heißt, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. So, wann immer wir in diese Gefahr kommen zu zweifeln, was immer es ist, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Erinnert euch an das Lied. So, was passiert aber, wenn wir das nicht lernen, Gott zu vertrauen? Was passiert, wenn wir nicht aus diesem Zweifel herauskommen, sondern darin verbleiben? Wir schauen wieder in unseren Text. Schaut mal, was dem Zweifler verheißen wird, was Gott einem Zweifler verheißt. Es wird gesagt, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Noch einmal. Ein solcher Mensch, das heißt der Zweifler, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. So, was ist die Verheißung an einen Zweifler? Du bekommst nichts. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. So, was ist dieses Etwas? Was ist das Etwas? Ich meine, das Heil, das werden wir nicht verlieren, auch in unserem Zweifel nicht. Und das Heil ist doch schon eine ganze Menge, was wir von Gott haben. So, was ist dieses Etwas, von dem unser Text hier spricht? Nun, wir kennen die Schrift. Wir wissen, es sind damit die Verheißungen Gottes gemeint für die Gläubigen. Ja, das Etwas sind die Verheißungen Gottes für die Gläubigen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, was denkt ihr, wie viele Verheißungen wir haben an gläubige Menschen? Ungefähr. Was denkt ihr, wie viele wir haben? 8.810. Ungefähr. 8.810. Viele davon sind für Israel, die meisten davon sind schlicht und einfach für alle gläubigen Menschen. 8.810. Ich lese uns einige dieser Verheißungen. Ihr kennt manche der Verheißungen nach. Natürlich wiederholen sich manche Verheißungen, ja, aber hier ist eine Verheißung, die wir sehr gut kennen, Jesaja 26, Vers 3. Es wird gesagt, einem festen Herz bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das bedeutet, dass ein Zweifler den Frieden Gottes nicht kennt. Das ist die Verheißung Gottes. Ja? Ein Zweifler wird diesen Frieden Gottes nicht haben, den Gott einem Menschen gibt, der auf ihn vertraut. 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrecke nicht. Wir sagen, naja, das ist eine Verheißung an Israel. Nicht nur. Wir kennen Römer 8. Das ist auch eine Verheißung an uns. Und ein Zweifler auf der anderen Seite wird Angst haben. Er wird erschrocken sein. Warum? Weil er Gott nicht vertraut. Das ist das Wort Gottes. Psalm 32, Vers 8. Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten und meine Augen auf dich richten. So, und in unserem Zweifel verpassen wir die Unterweisung Gottes an uns. Und das ist doch nicht gut. Und so könnten wir weitermachen, eine Verheißung nach der anderen nennen, die einem Zweifler nicht zugänglich sind. Punkt. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Das ist die Verheißung Gottes an einen Menschen, der zweifelt. Du kriegst nichts. Du hast das Heil, aber alles andere. Und deshalb wiederhole ich das gerne noch einmal. Ihr Lieben, der Zweifler oder der Zweifel ist auch uns als gläubigen Menschen oft näher als der Glaube. Ich rede aus der persönlichen Erfahrung. Besonders, wenn man in der Not steckt. Das weiß ich auch. Aber kennend die Schrift, ist es viel besser, mit dem Zweifel aufzuhören. Wir müssen es lernen, Gott immer mehr zu vertrauen. Das ist ein Lernprozess. Und wenn wir das nicht lernen in unseren jungen Jahren, wie wollen wir das lernen, wenn wir älter sind? Studieren die Bibel, überrascht es uns nicht, festzustellen, woher eigentlich der Zweifel kommt. Ja? Erstens, wir wissen das, Satan selbst ist derjenige, der den Zweifel sät. Dann wird aber auch gesagt, dass die Ungläubigen ganz klar solche sind, die zweifeln. Die Schrift sagt weiterhin, dass in einem Menschen des Glaubens, der eher bereit ist, auf die weltliche Weisheit zu hören, als auf das Wort Gottes, genau das passieren wird. Er wird zweifeln. Und dann ist natürlich auch da die Unbeständigkeit im geistlichen Leben eines Christen, die einen Christen dazu bringt, zu zweifeln. So, das heißt, wenn wir das Gebet vernachlässigen, wenn wir die Bibellese, Bibelstudium vernachlässigen, wird das automatisch in uns sein. Zu finden sein, Gleichgültigkeit und Zweifel. Wir werden im Zweifel versinken. Kommen wir zurück zu dem Text. In Vers 8, schaut einmal, wird noch einmal der Zweifler qualifiziert mit einem sehr unschönen Wort. Es wird gesagt, ein Mann mit geteiltem Herzen, das ist, was ein Zweifler ist, ja, mit geteiltem Herzen, ist unbeständig in allen seinen Wegen. Verpasst bitte nicht, was das Wort Gottes hier sagt. Ein Zweifler ist unbeständig, nicht nur auf seinem geistlichen Weg, nicht nur in seinen geistlichen Entscheidungen, in allen seinen Wegen. Er ist ebenso unbeständig in seinem Alltag, bei all seinen Entscheidungen. Und das ist doch klar. Stellt euch mal vor, wenn ich eher bereit bin, auf die Menschenweisheit zu hören, als da auf das, was ich aus dem Worte Gottes weiß, da ist die Unbeständigkeit sofort da. Ich werde wankelmütig. Und das ist eine furchtbare Last in einem Christen. Seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, bei allem, was er denkt und sich wünscht, zum Vorschein. Und das ist nicht gut. Es ist eine furchtbare Belastung, so zu leben. Und das wollen wir mit Sicherheit nicht. Deshalb will ich zum Abschluss der Predigt mit uns das ansprechen, wie wir aus diesem zweifelnden Lebensstil, ja, aus dieser Seuche des Zweifelns herauskommen können. Und die Antwort ist eigentlich sehr, sehr, sehr simpel der Bibel nach. Ihr Lieben, wir müssen die Bibel studieren, wir müssen wissen, was das Wort Gottes über die Realität sagt, in der wir leben. Wir müssen wissen, ganz genau wissen, wer Gott ist. Wir müssen ganz genau wissen, wer wir sind. Wir müssen ganz genau wissen, was Gott sagt im Zusammenhang dessen, was seine Absicht ist mit dieser Welt. Und das muss unsere, ich sag mal, Parole sein, wenn wir zu dem Worte Gottes kommen. Psalm 119, Verse 15 bis 16. Psalm 119, Verse 15 bis 16. Ich will über deine Befehle, das heißt dein Wort, nachsinnen. Und auf deine Pfade, das heißt, Wir sinnen über sein Wort nach, wir erkennen, was Gott sagt, diesen Weg geh, denke so, geh diesen Weg und auf deine Pfade, das heißt Weisungen Gottes in dem Wort Gottes. Ich will auf deine Pfade achten. Die Sache ist ja die, das Wort Gottes sagt uns, welchen Weg wir gehen sollen, das Wort Gottes sagt uns, wie wir zu denken und zu fühlen haben und dann müssen wir uns überlegen, will ich das oder das ist mir zu anstrengend, zu unbequem. Ich mache lieber was anderes. Dazu haben wir die Freiheit. So, als ich meine Freunde und Bekannten gefragt habe, ich komme zurück zu dem, was ich angefangen habe zu erzählen. Als ich die gefragt habe, ob sie zweifeln, ja, die Antworten, die sie mir gegeben haben, waren solche gewesen, die sich hätten eigentlich erledigen können, wenn man die Schrift kennt oder eigentlich, sie kannten die Schrift, wenn man der Schrift wirklich vertraut. Das heißt, dass die Gefragten entweder die Bibel nicht kannten oder aber sie wussten, was die Bibel sagt, aber sie glaubten dem nicht so recht. Und das ist genau der Kern des Zweifels, auch in uns. Wir kennen, was die Schrift sagt, wir kennen das Wort Gottes, aber wir hinterfragen das Wort Gottes und sagen uns, kann das wirklich so sein? Woher kennen wir das? Aus dem Paradies. Das ist genau, was die Schlange gesagt hat. Ist das wirklich so? Das ist es. Und das andere, was wir beachten müssen, ihr Lieben, im Zusammenhang genau des Zweifels ist es, wir müssen eben dem Worte Gottes unser ganzes Vertrauen schenken. Wir müssen die Nähe unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus begehren und wir müssen dem Worte Gottes unser Vertrauen schenken. Und das ist genau das moderne Problem, die Seuche heute in den Gemeinden. Viele Pastoren glauben nicht mehr, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Die sagen, das ist das Wort des Menschen zum Teil und das Wort Gottes. Und dann musst du rausfinden, okay, was haben die Menschen da geschrieben und was sagt Gott? Da fängt das Problem an. Ja. Wir müssen dem Worte Gottes glauben, mehr als dem, was die Welt sagt, mehr als dem, was wir fühlen oder was unser Verstand sogar sagt. Ich erinnere euch an ein Gleichnis. Ihr kennt das alle sehr gut mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Ja, der arme Lazarus ist auf dem Schoß des Abraham, der reiche Mann ist in der Hölle und uns wird bewusst, so wie uns das beschrieben wird, Jesus selbst tut es, dass dieser reiche Mann eigentlich nicht besser wird, sondern eigentlich genauso eklig bleibt, wie er war in seinem Leben. So, Hölle ist kein Rehabilitationszentrum. Die Menschen bleiben, so wie sie sind, in ihrer Pein. Aber wie auch immer. So, dieser reiche Mann, er bittet Abraham, dass er den armen Lazarus wieder zur Erde schickt, der dann geht und dann den Brüdern dieses reichen Mannes, ich glaube, es waren 5, ich kann mich nicht mehr erinnern, ja, dass er ihnen sagt, wie die Ewigkeit aussieht. Und dann werden sie zum Glauben kommen. Und das ist es, wie Abraham antwortet, aus der Ewigkeit oder in der Ewigkeit. Das ist das Wort aus der Ewigkeit. Er sagt, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, Lukas 16 ist das übrigens, können wir nachlesen, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht überzeugen lassen, so würden sie sich nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. So der Hinweis des Abraham in der Ewigkeit ist dieser. Du kannst dem Wort Gottes eher vertrauen, als dem, was du mit deinen Augen siehst. Ja, oder erlebst. Das Wort Gottes, Moses und die Propheten, das ist das Wort Gottes. Und natürlich jetzt das Alte Testament ist genug. Ist genug. Vertraue drauf. Und dann wirst du nicht dort landen, wo der reiche Mann gelandet ist. Und wir stellen fest, das Gegenmittel für die Infektion des Zweifels in unserem Leben als gläubige Menschen ist die Nähe Jesu, ist das Wort Gottes, dem wir unsere Aufmerksamkeit und unser Vertrauen schenken müssen. Wir hören das und wir denken, das ist genau, was das Alte Testament sagt. Ja, Sprüche 3. Ich habe das am Anfang des Gottesdienstes gelesen. Hören wir nochmal genau hin, was gesagt wird. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade, Wege ebnen. So. In Jakobus lesen wir von den Zweiflern oder von dem Zweifler, der in allen seinen Wegen unbeständig ist. Und hier lesen wir von einem Menschen, dessen Wege, alle Wege, geebnet sind, weil er Gott mehr und mehr vertraut, mehr als seinem Verstand. Und so wie ich das sehe, lesend die Heilige Schrift, haben wir die Wahl, entweder zu zweifeln und unbeständig zu sein, in allen unseren Wegen oder auf allen unseren Wegen, oder aber von ganzem Herzen dem Herrn zu vertrauen und auf geebneten Pfaden zu gehen, die der Herr selbst für uns dann auch ebnet. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.